Grüß Sie. Normalerweise wiederholen wir im Sommerradio auf Bayern 2 Ausgaben von 1:1 der Talk aus den letzten Monaten. Heute ist eine Ausnahme, denn gestern ist Markus Wasmeier 60 Jahre alt geworden. Deshalb gratulieren wir mit einem Gespräch, das ich 2011 mit ihm geführt habe. Und zwar an einem strahlenden Wintertag zu Beginn der damaligen Ski-WM in Garmisch. Deswegen war meine erste Frage an Markus Wasmeier auch, auf welchem Berg er jetzt viel lieber wäre als bei uns im Radiostudio?
Ja, natürlich in Garmisch jetzt bei der Weltmeisterschaft.
Naja gut, da sind sie ja ein paar Minuten.
Ja, stimmt. Hallo.
Zu Gast bei Stefan Parisius.
Markus Wasmeier, der deutsche Skifahrer.
Was war Ihre höchste Geschwindigkeit jemals auf Skiern?
158.
158?
Wo? Also bei einem normalen Weltcuprennen, ja. In Wengen.
In Wengen,
den Hanekschuss. Ja. Sonst bin ich schon einmal 200 auch gefahren. Aber das war halt eine klassische Spitzstrecke, die halt einfach nur geradeaus geht.
Erfolgreichster deutscher Skirennläufer aller Zeiten. Wahrscheinlich tragen Sie das auch noch bis ans Lebensende mit sich rum. Wann haben Sie denn?
Es gibt was Schlimmes.
Ja, wahrscheinlich. Wann haben Sie denn das letzte Mal die beiden Goldmedaillen von Lillehammer in der Hand gehabt?
Oh, das ist jetzt, glaube ich, ja, locker ein Jahr. Also es ist ja so, am 7. Februar ist ja so ein sogenannter Jahrestag, weil da habe ich meine erste Medaille gemacht. Und während der Olympiade haben Hamburger Ehepaar unsere Häuser aufgepasst, weil die ganze Familie war ja in Norwegen oben. Und die haben sich das jetzt zum Nationalfeiertag praktisch gemacht, sie selber. Mhm. Und die kommen immer am 7. Februar runter und feiern bei uns daheim, ob wir daheim sind oder nicht. Mhm. Die kommen, klopfen an der Tür an, machen Brotzeit und laden alle Leute. Und wir sind dann praktisch bloß die Gäste im eigenen Haus.
Aha. Das heißt, immer einmal im Jahr werden sie ausgepackt.
Genau, und wenn ich dann da bin, dann werden sie einmal auspackt und dann werden sie hingehängt und dann sind die alle ganz happy. Aber sonst schaue ich es eigentlich selten an, muss ich ganz ehrlich sagen.
Wo sind die denn?
Na, im Kinderzimmer in Schublanden.
Ja, die Kinder spielen dann damit, oder haben
früher damit gespielt? Ja, das sind keine Kinder mehr, das sind ja schon jetzt Teenagers, bitte. Gell? Also ja. Mit 14, Entschuldigung.
Spiel nicht wieder mit der Goldmedaille von Papa.
Naja, irgendwie interessiert es eigentlich auch gar nicht so. Und mein Dealing halt da, weil ich bin jetzt nicht so einer, der irgendwas präsentiert immer so an Medaillen.
Das fand ich eine starke Geschichte jetzt in der Zeitung am Wochenende, dass der Christian Neureuther erzählt hat, sein Sohn, der hat gar nicht gewusst, wie erfolgreich der war beim Skilaufen. Wie war das bei Ihren Kindern?
Ja, die haben das bis vor kurzem eigentlich oder bis vor ein paar Jahren auch noch nicht so richtig gewusst, was da ist. Natürlich, wenn da jeder immer kommt und möchte Autogramm und dann wissen das zwar, irgendwie die Leute kennen den Papa, aber erst wenn sie dann einmal diese alten Filme gesehen haben, wo jetzt halt speziell natürlich auf Großveranstaltungen immer wieder mal sowas runterläuft im Fernsehen und dann, wow, ich glaube, dann registrieren sie es erst. Also ja, das ist halt auch nicht leicht für die, weil die selber gern Skifahren und dann werden sie immer verglichen. Das ist halt auch blöd.
Wie war das bei Ihnen und Ihrem Vater? Ihr Vater war ja auch Skifanatiker.
Meine Eltern generell, die waren leidenschaftliche Skifahrer. Mein Vater ist ein bisschen Skigesprungen, so hobbymäßig.
Stimmt es, dass der Weg am Skifahren dann umgezogen ist nach Schliersee?
Ja, nicht ganz. Der ist eigentlich Straubing geboren und hat in München praktisch eine Lehre gemacht und hat halt schon durch Skifahren praktisch, weil er bei den Turnen auch war, ist er da in Schliersee halt dann angekommen und war da im kleinen Turnverein und die sind gleichzeitig Ski gefahren. Das war damals so eine Gemeinschaft, die wir halt alles miteinander unternommen haben und da hat er meine Mutter kennengelernt.
Und dann hängen geblieben.
Nicht schlecht, gell?
Ja, wunderbar. Und der hat sie dann auch auf die Ski gestellt?
Beide. Also, meine Mutter vielleicht mit mehr Geduld als mein Vater. Das weiß ich noch gut. Da hat er sich fürchterlich aufgeregt, wenn ich also zwischen die Füße von der Mama nicht mehr rausgegangen bin, weil das hat so Spaß gemacht, weil das ist ja immer mit Springer gewesen und ein Münchner Bub, der ist ja gleich alt war wie ich und der hat schon allein Skifahren können. Und da hat sich mein Vater furchtbar aufgeregt. Du musst immer nur, du als Einheimischer, du musst zwischen die Füße bei der Mama fahren und der andere fährt schon allein, reiß nicht zusammen. Mir war das relativ wurscht, das hat viel mehr Spaß gemacht.
Mit zwei sind Sie das erste Mal auf
mit
die Ski.
Mit zwei, ja, genau.
Aber dann auch mal so dem Vater nacheifern, so im Springen, wenn der Skispringer war, haben Sie das auch probiert?
Ich muss gestehen, ich habe meinem Vater eigentlich noch nie Springer sehen. Wir haben einmal so, im Skiclub hat es damals die ganz normalen Vereinsmeisterschaften immer gegeben und da war halt ein kleines Springen immer dabei. Das hat sich aber dann irgendwann einmal geklickt, weil keiner mehr runterfahren wollte. Da kann ich mich noch erinnern, wenn ich mal arme Springer habe gesehen, aber sonst kann ich mich also als Kind nicht erinnern, das war also vor meiner Zeit.
Mhm. Aha, das heißt, die Vorbildfunktion war dann eher im anderen Bereich vom Vater, weil dass Sie dann Maler und Lackierer gelernt haben, war ja wahrscheinlich kein Zufall.
Ja, das ist natürlich eine Geschichte, die sich über die Schülerzeit natürlich entwickelt. Sagen wir mal, ich war ein rechter gehänselter Bub, muss man sagen. Ich war sehr sensibel und war halt immer das gefundene Fressen. Und somit habe ich aber meinen Sport gehabt und der Sport, der hat mir aber dann die Stärke, weil ich gesagt habe, das kann ich selber besser als wie alle anderen. Und das war oft einmal dann eigentlich da, wo ich mich dann, ja, meine Insel gefunden habe oder mein Anker.
Wieso waren Sie gehänselt? Also gerade so, normalerweise doch so eine Sportskanonen gerade, Sie waren mit 12 Schülermeister, die sind doch eigentlich die Stars eher in der Klasse.
Nein, gar nicht, im Gegenteil. Da hast ja du dann Sondervergünstigungen, das heißt, du darfst vielleicht einmal eine Stunde früher aus der Schule gehen, um zum Training zu gehen und das schürt natürlich dann Neid. Und der Neid, der dort natürlich dann immer, ja, also die Kinder können ja brutal sein, können hänseln dann. Mhm. Und da war ich halt einfach einer, der halt da gleich reagiert hat und bin da immer oft weinend nach Hause gegangen. Und das war also keine schöne Zeit. Für mich war die Schulzeit also grausam.
Deswegen haben Sie es auch zeitlich nicht übertrieben. Sondern
naja, und mein Traum war eigentlich immer, meinem Vater zusammen den Beruf zu machen. Also das Künstlerische habe ich mitgekriegt von ihm. Ich wollte unbedingt Restaurator und Lüftelmaler werden und dann mich ein bisschen aufs Holzhandwerk spezialisieren und so weiter. Und dann war für mich der Werdegang komplett klar. Ich habe meine Lehre gemacht und dann außerhalb von meinen Eltern praktisch, bin zu einer fremden Firma gegangen und der hat mir im Winter halt freigegeben zum Skifahren und das war eigentlich der Hauptgrund, warum ich dann den Beruf durchgezogen habe.
Und dann ist halt das Skifahren noch ein bisschen dazwischen gekommen, erst noch zwischen Beruf.
Ja, das war dann relativ schnell dann, ab dem Zeitpunkt, wo ich halt zur Bundeswehr gegangen bin.
Aber, ja, Bundeswehr gekommen sind, aber auch schon vorher, was hat das für Ihre Familie bedeutet, Sie sozusagen zum Rennläufer zu machen, auszubilden, weil das ist ja auch mit viel Aufwand verbunden, also man muss fahren, man ist unterwegs, es braucht eine Ausrüstung, weil damals sind die Sponsoren ja auch noch nicht Schlange gestanden.
Das kann man gar nicht vergleichen zu der heutigen Zeit. Also damals ist halt jeder, meine Eltern von Haus aus leidenschaftlich am Berg gegangen und ich bin halt immer in Schlepptau mit dabei gewesen. Und beim Training war es genauso. Wenn ich trainiert habe, dann sind die auch zum Skifahren gegangen. Oder zumindest ein Elternteil, also hauptsächlich meine Mutter, weil mein Vater hat ja schauen müssen, dass er die Arbeit macht. Und so hat sich das ergeben. Also bis 14 Jahre haben wir die begleitet, aber ab dem Zeitpunkt dann nicht mehr. Da hat es dann, bist bei der Nationalmannschaft dann und ja, dann wärst du Montini gefördert.
Aber es ist schon ein Einschnitt auch für eine Familie, weil es kostet ja auch schon Geld und es war jetzt nicht so richtig dick bei Ihnen bestellt daheim, oder?
Also damals nicht. Also wir sind ganz normale Handwerker, wir haben auch in Miete gewohnt und alles, aber heutzutage kostet es wirklich viel Geld. Also es ist ja auch, die Lifte sind teurer geworden. Das Material, du brauchst mehr, als damals haben wir ein paar oder zwei paar Ski gehabt und das war's. Und jetzt muss man 6 paar Ski haben.
Ja, weil es gibt den Satz von Ihnen, meine Eltern haben sich früher einmal im Monat eine Flasche Bier als Luxus gegönnt
das
und
stimmt,
geleistet.
Ja. Das stimmt, ja, das war die Zeit, wo ich auch noch 4, 5, 6 Jahre alt war. Mhm. Und da haben sie die Zusammenkraft, weil das ist die 60er Jahre, da haben sie zwei praktisch gefunden und haben eine Familie gegründet. Weiter war das Geld knapp und da haben wir halt das war eher ein Luxus.
1:1. Der Talk heute mit Markus Wasmeier. Bis zu 200 Stundenkilometer haben wir vorher schon gehört, auf Skiern, auf einer Speedstrecke, sonst 150. Mein Gott,
ohne gar Kurven aber, gell?
Naja, also dann wäre es ja auch ein bisschen schwierig. Abfahrt, Riesenslalom, Super-G. Wovor haben Sie Angst?
Ach, eigentlich gar nichts. Nein, so wirklich nicht. Also, ich hätte Angst von Dingen, die ich nicht kann und die ich machen muss. Vor denen hätte ich Angst, ja, aber die mache ich ja nicht.
Und beim Skifahren, war das nie ein Thema?
Mein Respekt hat man ab und zu. Das kommt halt immer, wie deine körperliche Verfassung ist. Ab und zu haben wir natürlich schon in der Karriere mal so Hänger gehabt, wo entweder du mit der Technik nicht topfit warst oder mit dem Körper einfach nicht das machen hast können, was du eigentlich willst. Dann kommt der Respekt natürlich ein bisschen mehr, aber Angst würde ich jetzt nicht sagen, dass das, ja, das sind halt einfach Bedenken, die wo da sind.
Und wie war das? Sie waren ja auch ein paar Mal schwer verletzt. Wenn man dann danach das erste Mal wieder da oben steht, sind Sie damals schon auch dann betreut worden, psychologisch oder wie auch immer, dass man das dann wieder wegkriegt?
Das ist dann einmal 87, 88 ist ein Psychologe gekommen und hat einmal gearbeitet, aber das habe ich dann gemerkt, das ist eigentlich genau das, was ich sowieso automatisch mache. Also das hat mir jetzt relativ wenig geholfen. Mhm. Ich bin eher immer ein positiver Mensch, der dann eigentlich immer nach vorn schaut und nicht in der Vergangenheit rumkrämt. Nur es kann durchaus passieren, wenn du zum Beispiel so einen ganz extremen Sturz bei einem Sprung hast. Und damals waren die Sprünge ja wesentlich mehr als wie jetzt. Und du hast dann so eine innere Handbremse, die du nicht bewusst wahrnimmst, aber du gehst halt den letzten Kick, dass du bis zum letzten Anschlag mit der Hocke dahin gehst und dann erst drüber über den Sprung, den machst halt nicht. Dann stehst halt 2 Meter vorher mit deinem Körper schon mal auf, das kostet halt die Aerodynamik und dann verlierst halt da ein paar Zehntel. Und es ist halt oft die Frage, ob du auf den ersten Dreien fährst oder eben dann bloß Fünfter bist.
Das ist das eine, die Angst, die einem möglicherweise da ein bisschen runterbremst. Und auf der anderen Seite spielt wahrscheinlich auch von der psychologischen Seite der Erwartungsdruck mit einer Rolle.
Also ich habe nie, komischerweise nie den Gedanken gehabt, dass ich den anderen jetzt die Erwartung erfüllen muss. Also das ist immer nur die Erwartung von mir selber gewesen. Und ich glaube, das machen die meisten Aktiven. Die setzen sich schon selbst immer höhere Ziele als wir die, die es eigentlich draußen sind.
Aber interessanterweise haben Sie ja Ihre größten Erfolge, also Bormio 85, Lillehammer 94, dann gemacht, als Sie eigentlich gar keiner auf der Rechnung gehabt hat.
Ja, auf der Rechnung natürlich von außen gesehen nicht, aber ich war in der Saison 16 Mal Vierter. Also das war also knapp davor, immer auf dem Stocker zu sein. Was aber Ausgangsposition für so eine Olympiade natürlich oder für eine Großveranstaltung generell immer eine bessere Ausgangsposition ist, weil du halt einfach in Ruhe dich vorbereiten kannst. Man muss sich mal vorstellen, wenn man alle Rennen vorher gewinnt, was da Journalisten tagtäglich, kaum stehst du in der Früh um 7 Uhr auf, beim Frühstücksraum steht schon der Erste da und quatscht dich schon wieder an. Das kann irgendwann richtig nerven und somit kannst du in Ruhe dich vorbereiten.
Wir hören noch mal kurz rein, 1994 in die Olympischen Spiele in Lillehammer.
Sensationelles Rennen von Wasmeier. Frühes Andrehen bei dem Linkschwung hat er gut gemacht. Kleines Flachstück, das er auch gut bewältigt hat, dann rutscht er leicht aus. Mein Gott, immer in Zielnähe. Sorgt dafür Herzstillstand bei uns, genauso wie er das im Super-G gemacht hat. Wird eine Bombenzeit von Wasmeier, aber der Fehler, was hat der Fehler gemacht? Nichts. Er hat noch 25 Hundertstel retten können. Und damit ist Markus Wasmeier Erster in diesem olympischen Riesenslalom.
Ach, das ist ja Schwindlerei, ist das ja.
Wieso?
Ja, weil 25, da bin ich als Drittplatzierter ja dann herunten gewesen. Da sind ja nur zwei drum gestanden. Der hat ja noch gar nicht wissen können, wie ich drunten bin, dass ich noch gewonnen habe. Ich war eigentlich nur 200stel dann vor diesem Schweizer Urs Kehlin. Und der hat sich ja damals einmal beschwert und hat so mit seinem Schicksal gehadert, der 200. Dann sage ich, Urs, reg dich nicht auf, 100stel hätte auch gereicht.
16 Jahre, aber Sie kennen jedes Rennen, glaube ich, noch. Sie können jeden Hügel wahrscheinlich noch genau runterbeten, oder?
Das ist interessant, dass ich ja bei der Olympiade erst 6 Jahre später ja wieder auf die Piste gekommen bin. Den Ort habe ich nicht gekannt, die Straße, die war mir nur geläufig so irgendwie im Hintergrund. Und erst, wie ich dann am Starthäusl gestanden bin, nach 6 Jahren, war das wie, wenn es gestern gewesen wäre. Mhm. Und da kenne ich jeden Buckel und eben diese extremen Rennen, die du so emotional erlebt hast, auch die, die natürlich nicht so gelaufen sind, die hängen so drin, die sind auch verankert und da kann ich jeden Quadratzentimeter sagen.
Fotografisches Gedächtnis?
Das ist eigentlich die Kunst, warum wir Skifahrer überhaupt runterkommen so schnell. Du lebst nur über das Fotografische. Das heißt, du arbeitest in Bildern. Das heißt, du kommst ja mit 100 Stundenkilometer, 130 Stundenkilometer und du lässt so einen Dia-Video ablaufen und du musst halt immer diese Bilder immer im Vorfeld schon abrufen, dass du weißt, was auf dich zukommt. Und der Mensch denkt ja generell so, dass er in Bildern denkt und da kann er sich am besten merken und so ist es bei uns Rennfahrern genauso.
Wobei das heute, glaube ich, gar nicht mehr so wichtig ist als zu Ihrer aktiven Zeit, weil heute sind die Pisten in einem Zustand, die sind ja immer gleich. Dagegen bei Ihnen war es ja oft noch so, wenn Sie oben losgefahren sind, da war unten wieder irgendwie ein Buckel anders oder irgendwo eine Scharte reingefahren. Also da war noch viel mehr Improvisieren gefragt.
Ja, da war halt ein Teil da mehr, das Loch oder der Buckel. Ja. Aber deswegen ist heute noch genauso. Und du kommst halt jetzt einfach mit einer anderen Dynamik noch hin. Also das heißt, die sind einfach noch mehr mit Punch auf diesen Kurven unterwegs. Die haben wir damals noch gar nicht so fahren können. Das war das Material noch gar nicht so. Und speziell in den technischen Disziplinen wie Slalom, Riesenslalom hat sich ja gewaltig viel geändert vom Material. Und also da ist jetzt schon Dynamik gefragt. Und wenn ich mir vorstelle, beim Slalom sind wir damals mit 30, 40 Stundenkilometer vielleicht 40, das war schon das Höchstmaß. Jetzt fahren die mit 60 Stundenkilometer die Slalomtore, carven darüber. Also da musst du schon fotografisches Gedächtnis haben, um den Lauf wirklich, die 75 Tore, einfach zu merken.
Wären Sie denn mit den Carving-Ski auch so gut gewesen? Also wären Sie da auch ganz vorn mit dabei gewesen? Oder sind Sie ganz froh, dass Sie damals noch die 2,20 Meter Dinger gehabt haben, die, wo Sie mehr vielleicht mit der Technik noch am Arbeiten müssen?
Ich wäre gerne noch damit gefahren. Das war eigentlich der Grund, warum meine ehemaligen Kollegen dann wie Lasse Hughes und Amott und alle diese, wo meine Konkurrenten waren, dann mit diesen Carving-Ski bis ins hohe Alter gefahren sind. Ich war der erste über 30 Jahre als Olympiasieger im alpinen Rennsport und vorher hat jeder mit 28, 29 Jahren aufgehört.
Aber wären Sie damit auch so gut gewesen?
Also, das weiß ich nicht, aber es macht Spaß, weil es viel einfacher ist. Es ist weniger anstrengend.
Was haben wir uns damals geplagt, oder? Mit den langen Dingern. Und jetzt stellst dich da drauf und fährst sofort jede Kurve.
Das Lustige war erst vor kurzem, da haben wir ja so Skigeschichten gemacht für den BR. Und dann habe ich in Speyer halt meine alten Ski so rausgeräumt. Und dann habe ich halt meinen Lillehammer-Ski und dann einen neuen. Und dann habe ich so einen alten Fischer noch gesehen, vom Bormio praktisch, 85. Da bin ich damals eine andere Firma gefahren. Und dann sage ich, da schaut's her, Burm, das ist mein Riesenslalom-Ski. Und dann war der ein bisschen kürzer wie mein Olympiaski. Der war ja auch 2,10. Da denke ich mir, nein, das geht ja nicht. Das ist ja nicht mein Riesenslalom. Das war ja der Slalom-Ski. 2,05 Meter. Der war bloß 2 Zentimeter kürzer wie der Riesenslalom. Und da war ich selbst geschockt, weil so einen langen Slalom-Ski kennt man ja gar nicht mehr. Jetzt ist 1,65 für die Herren.
Also das heißt, Sie fahren jetzt auch lieber ganz entspannt mit dem Carving-Ski.
Ah ja, super. Das ist so klasse.
Im Bayern 2 Sommerradio gibt es heute einen Ausflug in den Winter. In den Winter 2011 nämlich, in dem ich mich mit Markus Wasmeier unterhalten habe, der gestern 60 geworden ist. Deswegen senden wir das Gespräch heute noch einmal.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Stefan Parisius im Gespräch mit
Markus Wasmeier, heimatverwurzelter Goldmedaillengewinner.
Ihre Frau, Ihre Familie, welche Rolle hat das gespielt bei der Entscheidung aufzuhören, direkt nach der Doppelgoldmedaille?
Ja, eigentlich die größte Entscheidung, denn mein Sohnemann, der war damals ja 8 Monate alt war in Lillehammer, der hat dann eine Osterüberraschung gekriegt. Also ich eigentlich ein bisschen mehr, aber er natürlich auch, weil der zweite Kind unterwegs war. Und das wollte er einfach aufwachsen sehen. Dass wir zum Schluss 3 geworden sind, ist natürlich noch schöner. Aber das ist so, man ist als Sportler 300 Tage im Jahr unterwegs und die restlichen Tage ist man zu Hause und da würdest du dein Kind nie aufwachsen sehen. Also das wollte ich einfach nicht.
Also das war dann auch nicht die Sorge von der Frau, wenn sie schon keine Angst gehabt haben, dass die vielleicht Angst gehabt haben, gesagt, jetzt sind es dann 2 Kinder, wenn du dich da runterstürzt, sondern es war wirklich der Wunsch nach Familie.
Das war der Wunsch nach Familie, einfach das mitzuerleben. Und es ist ja so, zu dem Zeitpunkt war ich ja wirklich mit 31 Jahren eigentlich ein Alter, also Methusalem, so mehr oder weniger. Und ich wollte einfach nicht dann irgendwann einmal in die Situation kommen, wie ein Klammerfranz oder ein Stock-Leonhard, die immer aus Kollegen, die österreichischen Kollegen beobachtet habe, die wo mit 32, 33 Jahren nur noch hinten nachgefahren sind. Und da habe ich gesagt, das mache ich nie. Und mit diesem Hype natürlich 2 Goldmedaillen zu haben, ein bisschen Zeitpunkt gibt es doch nicht zum Aufhören.
Bloß dann plötzlich nicht mehr 300 Tage im Jahr unterwegs zu sein, sondern dann daheim, das kann ja auch eine Belastung für Familie dann erstmal sein, ne?
Nein, das habe ich ganz genossen, denn ich bin deswegen auch viel unterwegs gewesen. Es waren halt keine 300 Tage, es waren halt vielleicht dann 180 Tage im Jahr, wo ich unterwegs war. Und das war dann verträglich.
Aber damals, weil wahrscheinlich, wie Sie es gerade gesagt haben, es war durch den Rückenwind der 2 Goldmedaillen dann aufzuhören. Und das wussten Sie ja vorher auch nicht, dass die gewinnen würden. Also hatten Sie einen fertigen Plan B schon? Also war da das mit dem Museum, war das da schon da?
Nein,
oder war
erstmal
Schluss?
Gar nichts. Das ist einfach aus der Situation gekommen. Das ist einfach, ich bin ja die Saison noch zu Ende gefahren bis in Amerika und erst im Finale bin ich eigentlich das erste Mal wachgerüttelt worden und da hat mein Kollege, der Frank Wörndl, ist mit mir da einen Sessellift aufgefahren und hat auf einmal gesagt, du, genießt den Lauf, das kann dein letzter sein. Dann sage ich, wie kommst du jetzt da drauf? Ja, hör doch auf, sagt er nachher. Und da habe ich das erste Mal eigentlich überhaupt drüber nachgedacht, da habe ich aber noch gar nicht gewusst, dass ich nur mal Nachwuchs kommt. Und das war eigentlich wirklich die Situation, dass ich diesen letzten Lauf, den ich da gemacht habe, ja, eigentlich genossen habe. Ich bin, glaube ich, 8er geworden da in Riesenslalom und das hat mich nicht so wirklich begeistert. Ich hätte eigentlich schon gewinnen wollen, aber und ich habe auch mitgekriegt, dass trotz Olympiamedaille du sofort wieder stürzen kannst. Und das ist mir halt da drüben auch gleich passiert und dann kommst du gleich wieder am Boden der Tatsachen. Also da zum Abheben bleibt da kurz Zeit.
Begleiterscheinung war jedenfalls dann auch, dass dann ja auch relativ bald der Rummel so ein bisschen abgerissen ist. Das Doppelgold und dann war er natürlich auf dem Peak. Aber so dieser ganz große Medienhype, Sie haben es vorhin schon mal gesagt, wenn dann jeder auf dich zukommt, auch von den Leuten her, ist ihr es nie so gewesen.
Naja, sagen wir mal so. Also der größte Rummel war ja damals bei der Weltmeisterschaft. Da hat es in Deutschland halt, bis Becker dann erst im Juni, Juli gekommen ist, nicht so wirklich einen Sportler gegeben, der so große Aufmerksamkeit gekriegt hat. Und da war es halt schrecklich, weil da wollte jeder mit dir in der Bar zum irgendwo an Trinken gehen und jeder hat dich begrapscht und so weiter. Und das hat mich brutal abtörnt.
Stimmt es, dass es Bus-Kaffeefahrten zu Ihnen nach Hause gegeben hat und Sie haben gar nichts davon gewusst?
Nein, die sind in der Früh am Sonntag sind die auf einmal vor der Haustür gestanden und der Busfahrer ist sitzen geblieben und der ist bloß vor der Straße stehen geblieben und hat gesagt, da hinten wohnt der Wasmeier, sind alle ausgestiegen und sind da reingegangen.
Nein.
Er selber hätte es ja nicht machen dürfen, weil da war ja der Busunternehmer das gewesen. Der hat es halt praktisch zum Fürstvertreten rausgeschickt. Das ist dann über Monate so gegangen. Das war schrecklich. Du irgendwann verbarrikadierst dich und versteckst dich. Aber dann habe ich mich schon geöffnet. Aber dieser Olympiasieg mit der Familie, mit Kindern, hat dich halt doch in so ein bisschen andere Sphäre gebracht, dass jeder mit einen normalen Abstand auf dich zugeht und halt einmal sagt, grüß Gott, Herr Wasmeier, und nicht, hey, hast heute keine Ski dabei? Also das gibt also die ganz die unterschiedlichsten Anmachen.
Die Familie haben Sie aus der Öffentlichkeit immer ziemlich rausgehalten aus dem, bei dem ganzen Rummeln und so, gell?
Ja, das mag ich nicht. Ich bin ja nicht der Leibeigene von meinen Kindern oder von meiner Frau. Die müssen das selber entscheiden und die Kinder, solange sie es nicht selber entscheiden können, halt es einfach zurück, denn ich weiß, und das, wenn man ein bisschen die Kinder beobachtet, wenn also so viele Leute immer auf die zukommen und die Kinder verzieren sie dann immer, dann ist das ein Zeichen dafür, dass sie einfach mit denen gar nichts zu haben wollen. Die wollen einfach einen Papa haben, so wie er ist, und nicht mit den anderen Leuten.
Und das ging ja dann eben nach der Karriere auch ein bisschen besser.
Das ist wunderbar gegangen und wie gesagt, jetzt kann jeder damit umgehen, jeder hat damit lernen müssen. Und am schlimmsten ist natürlich der älteste Sohn, der blöderweise auch noch Markus heißt.
Ja, dummerweise
der auch noch gut Skifährt. Ja, genau. Und das sind halt so Dinge, die hat man am Anfang gar nicht gedacht, wie man den Namen eigentlich gemacht hat. Oder wie wir es entschieden haben.
Dumme private Frage. Sie haben denen selber Skifahren beigebracht? Also, habe ich gelesen. Weil ich habe irgendwann mal gemerkt, meiner ist 16. Und ich habe irgendwann mal gemerkt und war gottfroh, dass man einem eigenen Kind darf man nie Skifahren beibringen.
Das stimmt nicht, weil ich bin da ein leidenschaftlicher Blödsinnmacher. Also ich mache immer nur Blödsinn. Da ist ja nicht um Skifahren gegangen, da ist einfach nur um Spaß. Mhm. Einfach eine Freude. Und wenn es irgendwo nach 5 Meter oder einmal runterfahren keine Lust mehr gehabt haben, dann sind wir halt Schneeballbahn gegangen oder irgendwo Schlitten fahren. Also da haben wir alle beigerangt. Da haben wir meine Mutter, die mich ja zwischen die Füße gehabt hat, meine Buben auch alle zwischen die Füße gehabt und hat da die Geduld dann oft einmal auch mitgebracht, wenn ich unterwegs war, weil ich habe ja dann doch noch arbeiten müssen. Ja. Und somit haben also alle mitgeholfen, dass die Burschen erfreut haben und einfach auch diese Leidenschaft in sich, einfach Skisport zu bleiben. Das ist übrigens der schönste Familiensport. Gell? Da kann wirklich Oma wie der Kleinste kann genauso auf den Berg und kann ein schönes Erlebnis machen.
Bloß ich war wirklich ganz froh damals, weil ich denke, wirklich, wie Sie sagen, es ist eine Geduldsfrage. Und gerade möglicherweise tun die es dann bei Fremden auch leichter oder tun sich dann auch leichter loszufahren, als wenn es beim Papa oder bei der Mutter zwischen den Füßen steht.
Ich glaube, dass ich da am allerwenigsten bin, weil ich habe ja alles erreicht. Ich muss halt das nicht umwandeln auf meine Kinder.
Aber wären Sie auch ein guter Skilehrer? Also wenn man so perfekt fährt und so auf Geschwindigkeit, Leistung, das kann man dann gleichzeitig auch noch so pädagogisch und geduldig.
Es ist doch das Wichtigste, ist, wenn einer wirklich lernen will oder vielleicht noch nicht so gut kann, dass man denen einfach die Freude gibt, dann mit ein bisschen einer Veränderung von seiner Technik einfach leichter zu fahren und damit noch ein bisschen mehr Spaß haben am Tag. Und das kann man vermitteln, das ist doch eine Leichtigkeit.
Das ist doch bestimmt irgendwann mal irgendein Ölscheich gekommen und hat gesagt, den Wasmeier, den buche ich mir jetzt, den Goldmedaillengewinner und so, jetzt lerne ich es von dem, oder?
Nein, Scheich ist keiner gekommen, nee. Aber es rufen durchaus manche ganz... Ja, sagen wir mal, frech würde ich jetzt nicht sagen, aber die sagen ja, die Flucht nach vorne, fragen wir jetzt mal, ob er uns das Skifahren lernt oder mit uns einmal ein Skifahren an Dock geht. Und aber da haben wir ja keine Zeit dafür.
Einer, der Zither spielt und Schoßgeige, der muss ja eher auf was ganz anderes stehen.
Das wäre doch schlimm, wenn man nur einseitig ist, oder? Das ist das ganze Leben. Also man muss doch neugierig sein auf andere Dinge und da gehört die normale Musik auch dazu. Und das ist ja klassische Musik. Und aus Sportlern oder dazu, da hat man auch natürlich auch Fettsäger. Also da ist richtig, da muss die Post abgeben, weil sonst wärst du nicht aggressiv.
Haben Sie das, war das richtig früher Hausmusik mit Schoßgeige und Zither oder ist das erst später dann dazu gekommen?
Nein, das war eigentlich, ich habe mit 9 Jahren hab das Instrument Zither angefangen und habe halt irgendwann dann einmal so ein Schoßgeigen einmal gefunden und habe es da dann mir selber angelernt. Aber eigentlich war das Zitterspielen ja eigentlich eine so Insel. Da bin ich in der Zeit, wo ich geübt habe, habe ich wirklich nur mich auf das Instrument konzentriert und eine Stunde lang habe ich nichts gehört, nichts gesehen von außerhalb. Und das war so für mich fast so, wie für andere ein Buch lesen, so war das für mich das Musikmachen.
Und Sie haben es richtig gut gemacht. Also gibt es eine CD von Ihnen und das ist jetzt nicht schlecht.
Ja, das war gut. Leider Gottes haben wir die Hand dann einmal abgetrennt mit den Skikanten und dadurch ist halt jetzt die letzten, ja, seit 95, also nicht mehr so wirklich megamäßig zum Auftreten. Aber es hat mir Spaß gemacht. Das war halt eine Leidenschaft. Ich wollte am liebsten nochmal alle Seiteninstrumente lernen. Das war also ganz leidenschaftlich, war ich da dabei. Naja.
Naja, die Zither, ne, es passt halt schön ins Bild. Der Wasmeier mit der Zither sitzt da in Schliersee, umgeben von seinen alten Bauern.
Langem Bart, mit so, ja, genau, zitternd und zitternd.
Ja, ja. Da gibt es dann diese legendäre Geschichte. Wir wollen kurz über Ihr Museum reden, über Ihr Freilichtmuseum in Schliersee. Da gibt es dann auch so eine berühmte Geschichte, dass Sie das als Offensive gegen die Lila Kühe sozusagen errichtet haben.
Das war ganz lustig. Da war 95, also der Gedanke, gewisse verfallene Häuser aufzubauen und zu retten, das war schon vorher gegeben. Aber wie ich dann in München rumgefahren bin, da waren immer so Pappkühe auf dem mittleren Ring gestanden. Und dann habe ich irgendwann einmal erkundigt, was ist das eigentlich? Ist das ein Designer-Gag oder wie auch immer?
Ach, Sie kannten es gar nicht?
Nein, ich habe es gar nicht gekannt. Aha. Nein, da waren normale Kühe.
Ach so, normale Kühe.
Normale Kühe.
Okay.
Und das war die Gegeninitiative von der Umfrage in Münchner Schulen von der 1. bis zur 4. Klasse, dass 60% der Kinder lila gesagt haben, dass die Kuh lila ausschaut. Mhm. Und darum haben die Pappkühe da aufgestellt. Und dann habe ich mir gedacht, das kann doch nicht sein. In unserer Hauptstadt München ist auf einmal da die lila Kuh mehr da vorne als die andere. Und da muss ich doch was machen. Und dann habe ich mir gedacht, ja gut, die heißen sowieso. Also schaue ich mal, ob ich ein Museum gründen kann, wo ich einfach unseren Nachkommen einfach was geben kann, wo wir herkommen.
Mhm. Und das ist ja dann letztendlich auch geglückt. Aber es war ein langer Kampf, auch das zu kriegen, ne?
Ach mein, das ist so, nachdem dass du das alles ehrenamtlich machst und das als reines Hobby, und das war mir klar, dass das mein ganzes Leben lang dann mich mehr begleitet, dieses Hobby, dass man da keinen Zeitdruck braucht. Und mein, das hat man halt einmal, wie alle Dinge, wo man neu macht, natürlich sehr viel skeptisch am Anfang von anderen Bürgern. Und die waren dagegen, aber das hat sich alles gelegt. Und jetzt sind sie alle heilfroh, weil man bringt doch über 100.000 Leute in die Region und die bleiben ja nicht bloß bei mir, sondern die gehen ja wandern, die gehen Kaffee trinken, die gehen Brotzeit machen und alles mögliche.
Eine davon, von den 100.000, war Dagmar Bucher-Glas, die sich das für uns angeschaut hat.
Wer sein Bauernhof- und Wintersportmuseum hinter einem Hügel in Schliersee-Neuhaus besucht, begibt sich auf eine Zeitreise. Wie der Bauer früher klebt und garbert hat, wird mehr als deutlich, wenn man zwischen dem Wofen, dem Rieder und dem Lukashof spazieren geht.
Wunderbar. Super, dass man sowas machen kann. Stein auf Stein, Nagel auf Nagel.
Wichtig ist ja, dass jemand sich interessiert dafür, weil es gibt ja gar keinen mehr, der für ihre Heimat sich so einsetzt, als wie jetzt der Herr Wasmeier.
Ja, ganz gut, weil ich mitgearbeitet habe. Und das freut mich natürlich heute besonders, dass so schönes Wetter ist und dass so viele Leute Interesse daran haben, gell?
Gut.
Super.
Ja, gut.
Super.
Sie ist ja ein Wasmeier-Fan.
Ja, absolut. Aber das hat mit dem nichts. Das ist wunderbar in der Landschaft. Man muss sowas alles erhalten. Ich finde das schon toll.
Der 500 Jahre alte Lukashof stand ursprünglich am Tegernsee. Der Wofen in Feldkirchen-Westerham und der Riederhof im Bayerisch Zell. Dazu noch kleine Nebengebäude aus Stein und schön angelegte Bauerngärten.
Man ist eigentlich abgeschieden von der Außenwelt, wenn man da hinten ist. Und man kann also überall auf der Bank einmal sitzen und einmal die Ruhe genießen.
Der heimliche Star des Bauernhofmuseums ist Markus Wasmeier selbst. Fritz Steininger, der Besuchergruppen durch das Museum führt, kann das nur bestätigen.
Bei der letzten Führung war wir im ersten Stock. Ui, da drunter ist der Max, da müssen wir runter. Die haben gleich ratzfatz ans Ohr und haben sie um den Markus rum. Na ja, gut, er hat Skigeschichte geschrieben. Das muss man ganz einfach sagen.
60.000 Quadratmeter, 4 alte Höfe, diverse Nebengebäude.
Und 50 Angestellte habe ich
jetzt. Eben,
also es ist schon ein richtiges Unternehmen geworden. Ja. Das ist, aber ich will halt eine gewisse Dienstleistung bringen. Ich will den Gast einfach, der kommt, wirklich ja, nicht jetzt irgendwo vor abgesperrten Räumen stehen lassen, sondern der soll es ja mit allen Sinnen erfahren. Mhm. Und das geht los von eigenem Bierbrauen.
Wie finanziert sich das? Sie kriegen vom Staat kriegen Sie gar nichts?
Nein, von Staat kriege ich gar nichts. Bin zwar dabei, gerade mit Ihnen eine neue Idee zu verwirklichen, denn das Gelände ist noch groß genug und es gibt ja Geschichten zu erzählen und die sind so interessant und die möchte ich einfach erhalten. Aber sonst finanziert sich es eigentlich nur durch Patenschaften und Spenden.
Naja, vom Staat kriegen Sie gar nichts. Sie haben noch nicht mal den Bruno gekriegt.
Ja gut, jetzt steht er da in Nymphenburg. Das ist ja, ja. Jetzt haben wir einen Wolf dafür wieder, der läuft. Ich hoffe, dass er noch länger läuft.
Ehrlich, also lebend wäre Ihnen lieber.
Ja, absolut, absolut.
Das alles muss leben. Sie selber sind, ja, wie viel Zeit haben Sie überhaupt da zu sein? Ich meine, okay, im Sommer sind Sie mit dem Skifahren fürs Fernsehen nicht so viel unterwegs, aber haben ja trotzdem auch noch andere Verpflichtungen.
Es geht kein Tag vorbei, wo man nicht für das arbeitet. Das rechnet man nicht, die Zeit. Man ist jeden Tag oben auch im Sommer. Natürlich keine fixen Tageszeiten, also aber man muss sich auch mit seinen Angestellten unterhalten. Man trifft Gäste und die Gäste erwarten vielleicht auch einmal, dass die sehen. Und Manchmal haben sie halt Pech, dass ich gerade dann schon weg bin oder noch nicht da war, dann warten sie halt. Aber das ist halt generell für mich auch eine Freude, wenn ich sehe, dass die Menschen, die uns besuchen, einfach eine Freude drauf haben und sagen, Mensch, das war jetzt ein schöner halber Tag. Oder manche sind auch einen ganzen Tag da dort, weil sie sagen, weil die Kinder haben so eine Freude dabei, die sausen rum mit den Viechern und mit allen, weil sie alles, ja, du darfst ja alles greifen, du darfst ja alles miterleben, also es ist ja nichts abgesperrt. Also es ist nicht so wirklich Museum, wie man es vielleicht in der herkömmlichen Form kennt.
Und Sie sind auch ein bisschen mit ausgestellt und Ihre ganze Familie.
Also ausgestopft bin ich aber noch nicht. Aber wir haben ja auch einen Bäcker, wir haben einen Schmied, wir haben, also es arbeiten eigentlich die ganze Familie mit. Also das gehört auch dazu, sonst glaube ich, dass sie das innerhalb von der Familie auch gar nicht vertragen.
Und da ist vor allen Dingen dann auch der Restaurator wieder richtig durchgekommen bei Ihnen.
Ja, ich wäre gerne halt, wie gesagt, Architekt, Restaurator, wie auch immer so, das wäre schon mein Traumberuf und das mache ich halt jetzt halt einfach hobbymäßig.
Naja, wie gesagt, hobbymäßig mit 50 angestellt.
1:1 der Talk im Sommerradio auf Bayern 2. Heute noch einmal mit Markus Wasmeier, der gestern 60 Jahre alt geworden ist. 13 Jahre ist es her, dass wir uns zu diesem Gespräch getroffen haben. Er war damals gerade auf dem Sprung zur Eröffnungsfeier der Ski-WM in Garmisch-Partenkirchen. Und es ist interessant, jetzt in der Rückschau zu hören, wie schon damals die Organisatoren großen Wert darauf gelegt haben, die ganze Bevölkerung des Orts und der Region auch mitzunehmen und für die Großveranstaltung zu begeistern, was ja bei anderen Gelegenheiten nicht immer gelungen ist, zum Beispiel bei der Bewerbung um Olympische Spiele, die damals dort gerade sehr umstritten war. Bei der Ski-WM dagegen war die Begeisterung groß. Dabei wird auch eine Rolle gespielt haben, dass zehntausende Tickets ganz gezielt an Menschen aus der Region vergeben worden sind.
Das war Absicht, eben zuerst die Einheimischen die Karten zu geben und dann den Rest noch aufzufüllen. Und das sollte ein Festival der Region sein. Und das ist natürlich unter anderem auch so eine positive Stimmung dann auch für Olympia bezogen. Wenn man alle mit ins Boot nimmt, dann kommt man sich auch nicht so wirklich abgeschoben vor.
Was haben die bei der WM richtig gemacht, dass die bei Olympia falsch gemacht haben?
Ja, das ist halt auch blöd umgegangen worden ab und zu mit den Grundstücksbesitzern, wenn du in der Zeitung erfährst, dass du ja, auf dein Grund gebaut wird, das ist keiner richtig glücklich. Und da ist eigentlich vieles nur um Kommunikation gegangen. Da ist einiges auch politisch gewesen, um dem Bürgermeister das nicht zu gönnen. Und das war halt einfach, Olympia ist eine Nummer höher. Da kommen halt einfach dann eine Bewerbungsgesellschaft aus München und die meinen, ja, du, was regt euch denn da auf? Seid froh, dass es kommt. Oder dass wir es überhaupt bewerben. Und da muss man halt anders davor gehen. Und man muss halt zuerst zu denen hingehen und sagen, du, wir hätten das, was ist mit im Boot und so weiter. Es ist natürlich viel Arbeit, kostet Energie, aber es wäre es wert gewesen.
Aber jetzt ist eitel Sonnenschein in Garmisch erst.
Nein, jetzt momentan zählt nur die WM und das andere, das weiß man noch gar nicht, ob wir es überhaupt bekommen. Klar. Also können wir uns erst in einem halben Jahr wirklich darüber unterhalten.
Hat es da noch irgendwas gegeben oder kann es da überhaupt noch was geben, zu verbessern nach dem Unfall auf der Streif von dem Hans Kruger sicherheitsmäßig? Denkt man da dann nochmal nach und verschärft nochmal irgendwelche Sicherheitsmaßregeln oder ist das eh schon so ausgefeilt, dass man sagt, okay, das ist das Restrisiko, das bleibt immer?
Das wäre das Gleiche, wenn du Formel-1-Rennen sagst, du, die dürfen jetzt nicht mehr 200 Stundenkilometer fahren, die fahren jetzt nur noch 130 Stundenkilometer. Der Motor wird runterfrisiert. Das ist halt einfach die Dynamik bei diesem Abfahrtssport, ist immer da. Du kannst einen kleinen Fehler, der geht halt einfach gleich ins Gelände. Und da ist die Sicherheit auf alle Fälle auf dem höchsten Niveau, was man sich heutzutage denken kann. Es gibt natürlich immer wieder Überraschungen, wo man sagt, hoppla, das wäre jetzt halt also Menschen denken nicht möglich gewesen, dass der in diese Richtung fällt. Du kannst vielleicht noch eines machen, dass du gewisse Rückenprotektor oder Helm stärken, dass du die vielleicht von der FIS aus eine Regel machst, dass also gewisse Sicherheitsvorkehrungen sind. Das wäre das Einzige noch.
Aber und wäre das was?
Ja, da werden sie sich daran arbeiten. Also man hat ja jetzt über die ganzen Wochen jetzt schon viele Gespräche geführt und das Schlimme ist halt, die Industrie fängt natürlich nicht an, Dinge neu zu entwickeln, wenn es nicht zwingend ist. Also das muss man dann schon zwingen, dass zum Beispiel der Helm ein Polster von 3-4 Zentimeter aufweist und nicht ein Polster von 1,5 Zentimeter, dass man vielleicht diese Kopfverletzungen ein bisschen entgegengehen kann. Aber weh tut das vor Haus aus, wenn du mit 150 ohne Karosserie irgendwo in die Landschaft gehst.
Also an der Piste jedenfalls, aber an sich kann es eigentlich nicht mehr liegen, sondern es liegt dann wirklich am Menschen anders. Bei Ihnen war das
wir
noch anders.
Wir fahren ja alle freiwillig.
Ja, oder auch nicht. Sie haben irgendwann mal, haben Sie zum Boykott aufgerufen bei irgendeinem Rennen und haben gesagt, jetzt fahren wir nicht mehr.
Ja, da ist natürlich auch das Renngeschehen selbst der Einfluss nicht mehr da gewesen. Da war echt die Sicherheit gefährdet. Das heißt, die Piste war nicht in Ordnung. Die wäre gebrochen, also spätestens nach dem ersten, zweiten Läufer wäre es unfahrbar gewesen. Und so blöd sind wir dann auch wieder nicht, dass wir uns also nur für die Show oder für den Wettkampf dann todesmütig da abstürzen. Aber wenn das alles gegeben ist, dass die Piste in Ordnung ist, dass die Netze in Ordnung sind und so weiter, dann passiert das auch nicht mehr.
Aber
das,
da waren Sie richtig Rädelsführer. Also da sind Sie zu den anderen hingegangen und gesagt, jetzt lassen wir es.
Ja, aber das ist ja vor 25 Jahren gewesen. Das war also 85, nachdem dass ich Weltmeister war. Sicher, ich habe halt so große Leute wie Ingemar Stenmark, viel mehr Steve mehr und alle, die also die großen Namen tragen, die waren der gleichen Meinung. Und einer muss halt der Rädelsführer sein. Zum Leidwesen des damaligen Marc Girardelli, der mit Nummer 1 ja gerne fahren wollte.
Vielleicht waren Sie einfach ja auch nur schlauer, weil wahrscheinlich, das heißt wahrscheinlich, sondern offensichtlich, es ist ja auch kein Spaß, wenn man dann irgendwann mal mit dem Rollstuhl vom Rennen weggefahren wird zum Flughafen.
Ja, aber so weit denkt man ja gar nicht.
Aber Sie hatten es ja.
Ja, mir ist passiert, aber auch aus diesem Fall, wo ich also meine Wirbelsäule gebrochen habe, ist die Entscheidung neu getroffen worden, dass vor dem Wettkampf nochmal eine Besichtigung stattfindet. Und das hat es zur damaligen Zeit noch gar nicht gegeben. Dass sich der Läufer selbst ein Bild machen kann, wo ist noch mehr vereist worden, wo ist eine Schanze vielleicht mehr aufgebaut worden. Und so ist halt oft leider so, dass durch Unfälle dann bessere Entwicklungen entstehen.
Es bleibt Ihnen jedenfalls lebenslang Erinnerungen wahrscheinlich jetzt von der Hand, von der Skikante und so der Sport.
Ist einfach, den aber das war ja nicht einmal Rennsport, das ist ja ein normaler Spaziergänger auf dem Parkplatz ausgerutscht.
Und die Hüfte?
Die Hüfte, mein Gott, das ist mal einer im Weg gestanden. Du kommst mit 80, 90 Stundenkilometer um die Kuppe und da steht ein Servicemann da und ja, steht da, ohne dass er da stehen sollte. Dann ist natürlich froh, dann bist du froh, dass du überhaupt so aus der ganzen Nummer rauskommst.
Vielen Dank für den Besuch, Markus
Wasmeier. Freut mich. Danke.
Ein fast schon historisches Gespräch aus dem Jahr 2011 war das. Heute noch einmal im Bayern 2 Sommerradio, 1:1 der Talk mit Markus Wasmeier, denn der ist gestern 60 Jahre alt geworden. Alles Gute nochmal. Wenn Sie jetzt Lust auf einen Besuch in seinem Museum in Schliersee bekommen haben, jetzt bitte nicht mehr losfahren. Um 17 Uhr wird er zugesperrt, aber ab morgen um 10 wäre wieder geöffnet. Und apropos historisch, der Podcast-Tipp für die ARD Audiothek, alles Geschichte, History von Radio Wissen erzählt, wie das gestern mit dem heute zusammenhängt.